Ich habe nicht gedacht, dass ich so lange über diesen Teil reden will, aber weil ich denke, wenn man diskutiert, lernt man etwas mehr. Aber was mir Sorgen macht, ist jetzt unabhängig von der von dem Treffen jetzt Anfang Juni, ist, dass hier der Innenminister zusammen mit den einigen Innenministern europäischer Länder hier ein Polizeistaat aufbauen, nicht nur in Deutschland, sondern in Frankreich und in anderen Ländern Europas. Dieser Polizeistaat wurde jetzt klar gezeigt, dabei helfen die Massenmedien, Fernsehen, und wir haben gesehen, mit der ganzen Überwachung von Geräten, Telefonate, Häusern etc., und das ist etwas Systematisches, und das bringt einen Populismus hier unter der Bevölkerung, ja, der ähnelt dem der Weimarer Republik. Die Frage ist für mich jetzt, wer ist jetzt, welche sind die ersten Feinde? Zunächst haben wir den Terrorismus, Klammer auf, Islam, Islamisten, Menschen anderer Religionen, 3 Millionen Muslime, die hier in Deutschland leben, Menschen, Arbeitslose und Menschen, die versklappt werden hier tagtäglich, mit Hilfe zum Teil der Sozialdemokratie und zum Teil der Gewerkschaft. Und jetzt ist die Frage, was tun wir alle? Denn uns, viele werden jetzt hier nach Heiligendamm gehen, es ist klar, 100 Millionen sind ausgegeben, für die Rentner gibt es kein Geld offenbar, aber für so einen Scheiß gibt es 100 Millionen Euro. Jetzt der Populismus, der da entsteht, wie reagieren die anderen Menschen, die nicht nach Heiligendamm gehen? Warum organisieren wir zum Teil parallel dazu Demonstrationen an allen Städten, allen Großstädten der Republik, ja, parallel dazu und rufen wir gegen die Politisierung, gegen den Populismus und gegen diesen neuen Polizeistaat, denn dieser Kapitalismus, dieser Imperialismus, der da ist, werden wir sicherlich mit den Treffen da nicht bekämpfen, der ist global und die haben sich mehrmals getroffen und wir sehen schon, was passiert da. Das passiert überhaupt nicht. Und wir ducken, wir akzeptieren fast diesen Kapitalismus und wo bleibt unser täglicher Protest, nicht nur einmal 3 Tage oder ein Wochenende, jeden Tag. Das ist meine Frage. Und was machen wir gegen diesen Polizeistaat?
Ja, du machst jetzt halt ein anderes Fass auf, ne? Du machst ein ganz anderes Thema auf. Zudem nehmen wir gerne Stellung, zumal ich dein Urteil über neuen Polizeistaat, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich bin dafür, dass die Befassung mit dem, was du aufgeworfen hast, da wollen wir uns nicht davor drücken, aber das verschieben wir und fragen erst einmal, ob es zu dem Sachlichen, was ich behandeln wollte, G8-Gipfel, die Sorte Imperialismus und Diplomatie, die sich da abspielt, ob es dazu Wortmeldungen gibt.
Erinnert sich diese Auseinandersetzung?
Ich wollte dich jetzt nicht vertreiben. Ne? Ich wollte bloß.
Diese Auseinandersetzung, die läuft ja nicht nur diplomatisch mittlerweile, die läuft mittlerweile auch mit weiteren Plantagen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine neue. Also die Amerikaner haben jetzt begrenzt diese. Raketen auf der Linie aufgestellt, und das wollen sie aufstellen in Tschechien und Polen. Und gleichzeitig sagt man, wenn ich jetzt, okay, wir bauen jetzt, wir haben jetzt eine neue Rakete getestet, so eine Langstreckenrakete und die. Also, diese Auseinandersetzung, diese Richtung diplomatisch, die ist auch irgendwie schon ein bisschen handfester. Und ja, was ergibt sich daraus?
Gibt's du noch gleich dazu?
Thema angeschneiden. Das Thema ist angeschnitten worden, dass
ganze gesamte Problematik schon seitdem, ich würde mal tippen, 69 bis 72 bekannt und auch in vollen Opern erkannt worden und sehr lange gut geschrieben worden. Ich möchte eigentlich nur eine Sache sagen. Wenn man so etwas macht wie Kapitalismuskritik, dann kann ich eine moralische Kapitalismuskritik fahren. Ich habe auch hier schon am Radio gehört, deswegen habe ich einen leichten Informationsvorsprung zu dem, was im zweiten Teil kommen wird. Aber es scheint mir doch so zu sein, dass wir als Kapitalismuskritiker, ob wir das sind oder nicht, zunächst mal auch etwas haben, worauf wir hinweisen können. Wir können ja sagen, Moment, wir legen uns eigentlich noch jetzt natürlich das ganz abstrakt und einfach, wir sägen uns den Ast ab, auf dem wir sitzen. Denn Ökonomie funktioniert wie Mathematik. Mathematik kann mit x hoch n plus 1 reinrechnen. Das heißt, da gibt es halt eben diesen Glauben an das Unbegrenzte, während ja das System Erde nicht unbegrenzt ist. Und ich muss sagen, ich finde diesen Punkt nicht verkehrt. Natürlich ist es dann eine Frage, ob wir haben ja nun mal ein gegebenes System. Wenn Deutschland halt eben der Meinung ist, es müsste Technologie für dich verkaufen, dann scheint es doch so zu sein, dass es auf den Markt eindringt. Denn wenn wir mal berücksichtigen, wie sich Wachstumskurven verhalten, es gibt ja Skilltheorie, man kann ja sehr interessante Sachen zu machen, dann ist natürlich, also man kann ja davon ausgehen, es gibt halt Worst-Case-Szenarien oder Best-Case-Szenarien, aber ich meine mehr als zwei Generationen Menschen, die sein wollen, genau wie wir heute sind, ja, die werden wahrscheinlich nicht mehr viel von haben in 100 Jahren oder 20. Es kann auch sein, dass ich da werden eine sehr fatalistische Einstellung habe. Aber ich persönlich finde, dass das zunächst mal angesprochen wird, trotz aller Kritik, die man halt eben am System machen kann, zunächst einmal gut, dass es festhalten, dass das anerkannt wird. Und zum Zweiten kann ich euch auch mal auffordern, macht es nicht immer so moralisch, sondern bleibt praktisch bei der Kritik, die ihr äußert. Und Klimawandel ist eine sehr praktische Sache, die uns alle angeht. Ja? Genau.
Wie ist das jetzt zu verstehen? Praktisch soll ich jetzt anfangen, Solartechnik zu studieren oder was? Anstatt den Kapitalismus zu kritisieren, weil letzteres wäre bloß moralisch, das erste hingegen praktisch oder was?
Ich meine, man kann doch im Kapitalismus scheinbar so sagen, dass wir faul werden, dick und denkfaul auch. Ja? Und dann kann man das dagegen setzen. Man kann doch sagen, die praktische Art, wie wir leben, führt eben dazu, dass wir sozusagen den Abziehen. Man könnte sozusagen das auch anderen Leuten verständlich machen als 50, 80 Intellektuellen, die sich heute hier beim Gegenstandpunkt treffen und natürlich ganz anders an diese Materie herangehen. Ja. Also so würde ich das praktisch realisieren. Ich würde diesen Punkt jetzt ein bisschen widersprechen, insofern als dass dadurch, dass es natürlich in den Medien bekannt wird, ist natürlich ein Diskurs, den viele Leute so anheimfallen können. Aber es wird zumindest etwas geweckt, dass das Bewusstsein dafür geschärft wird, dass man wirklich jetzt handeln muss. Man hätte wahrscheinlich schon vor 20 Jahren handeln müssen. Ja? Weil wenn nicht gehandelt wird, dann müsste meine von der Systemhaftigkeit gesagt werden. Und wenn man die kritisiert, dann eben nicht wie, natürlich gibt es arme Menschen, Kapitalismus gehört halt dazu in jedem Staat, aber dann kann ich einen ganz extrem wichtigen Punkt hinweisen, und zwar der ganze Reichtum, den die hier abkassieren. Jeder, der einen dicken, großen BMW fährt, der führt letzten Endes dazu natürlich, dass das System hat, das muss ich sehen, aber auch, kann er sich doch mal die Frage stellen, was passiert eigentlich mit zwei oder drei Generationen? Wir haben ja sozusagen, also ich glaube,
das soll jetzt praktisch und nicht moralisch sein?
Das ist praktisch, ja. Aber gut, ich wollte das auch nur sagen und ich möchte auch nicht mehr kurz weiter umdiskutieren, sondern weiter hier.
Naja, also ich will doch schwer hoffen, dass du mit deiner Linie was anderes meinst, als die Frau Merkel, die das jetzt zum Gipfelschlager ausgerufen hat. Bloß, wenn du was anderes meinst als die Frau Merkel, dann wäre es besser, wenn du nicht so daherredest, dass man dich fast ein bisschen mit der verwechseln kann. Kommende Generationen. Und wir hätten am besten schon vor 20 Jahren angefangen. Und wir Deutschen, wir haben ja genau genommen schon vor 20 Jahren angefangen. Das sind doch genau die Parolen, die Merkel momentan in die Welt setzt.
Ich bin ein halbes Jahr im Fernsehen, aber ich habe diese Meinung schon seit zwei oder drei Jahren.
Sehr gut.
Das ist vielleicht nicht etwas, was ich meine, die hatte bestimmt nur gerecht, wenn man mal über Generationen auch nur spricht. Man sollte als eine Generation nicht so egoistisch sein, die meinen, dass einem alles wird. Und wie das System dann etwas verändert, das steht ja auf dem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Also, ich würde wahrscheinlich nicht so durchschnittlich vermerken.
Kannst du mir sagen, wo dieses angebliche Subjekt Generation, heutige, frühere, zukünftige und so weiter, wo ich das antreffen kann? Wo hat denn das Name und Anschrift und so weiter? Das ist doch nicht eine Frage davon, was eine Generation gern will oder nicht. Sondern das ist eine Frage davon, wie die herrschende Wirtschaftsweise durch die Herrschaftsweise eingerichtet und abgesichert wird und wie sie funktioniert. Keine Generation, und noch nicht einmal die Generation der BMW-Fahrer, ist an so etwas schuld, sondern wenn man sich die Verursacherfrage sachlich vorlegt, dann kommt Folgendes dabei heraus. Ich will es nochmal zumindest andeuten, wie ich mir das denke. Schon das sogenannte Problem. Wie kommt es denn in die Welt? Es kommt so in die Welt, dass die Wirtschaftsweise namens Kapitalismus unter Lizenzierung der Herrschaftsweise namens Demokratie die Unternehmerschaft, die in dem Laden die Wirtschaft ausmacht, in erster Instanz dazu berechtigt, die Naturgrundlagen zu versauen. Die unternehmerische Geschäftsrechnung, auf die alles ankommt, weil damit soll das Wachstum geschaffen werden, die wird erstmal 100 Jahre lang entlastet von Aufwendungen, von Kosten für eine vernünftige Beseitigung der Hinterlassenschaften der Produktion. Was dort an Rauch, an Dreck, an Müll, an was weiß ich alles aus der kapitalistischen Wachstumsproduktion herauskommt, das kostet nichts, wenn man es in Luft, Gewässer, Boden und so weiter ablässt. Wenn man es dort ablädt, das ist der erste Akt von, wie überhaupt das sogenannte Problem zustande kommt. Und erst dann, wenn sich die Anzeichen gar nicht mehr ignorieren lassen, dass die Naturgrundlagen so versaut sind, dass das Fortgehen von Nation und Wachstum beeinträchtigt wird. Erst dann fühlt sich überhaupt die zuständige Standortverwaltung, heißt sowas heutzutage, also die zuständige politische Gewalt, dazu aufgerufen, sich dieser, meinetwegen dann, Problemstellung zu widmen. Jetzt bloß wie? Du bist ja gut informiert, dann wirst du ja wohl auch mitgekriegt haben, wie diese im letzten halben, dreiviertel Jahr, wie diese Karriere des Klimaschutzes zu seiner heutigen Prominenz, wie die stattgefunden hat. Das Problem für die Macher besteht darin, gegen die Wirkungen der auf Wachstum geeichten Produktionsweise etwas zu unternehmen, aber gerade ohne das Wachstum als Ziel und Maßstab dieser Produktionsweise zu beschädigen und zu beeinträchtigen. Deswegen ist doch das allererste, was auffällig gewesen ist, die Sache mit dem Klima, die hat auch in unserer Öffentlichkeit überhaupt erst dann eine Chance zur Prominenz bekommen, als sich zuständige Experten so geäußert haben, sie haben jetzt nachgerechnet. Sie haben gerechnet. Sie haben nämlich die Kosten für die Beseitigung der Katastrophe erhoben und sie haben sie gegenübergestellt, gegenüber den Kosten, die, was weiß ich, also sie haben die Kosten für Deichbau gegenübergestellt, den Profiten für die Deichbauer und so Zeug. Das haben sie gemacht und da ist rausgekommen, hurra, die Bekämpfung der Ursachen der Klimakatastrophe kostet weniger Geld, als wenn man es laufen lässt. Verstehst? Obwohl die kapitalistische Wachstumsproduktion der Grund, der kann man in dem Falle ja fast buchstäblich sagen, der Grund der Scheiße ist. Sind Gegenmaßnahmen gegen die Scheiße wiederum abhängig davon gemacht, dass sie diese Wirtschaftsweise nichts antut. Dafür steht dieser Stern-Report oder wie das geheißen hat, und dieser, was war der, ehemalige Weltbank-Mitarbeiter, also ein ausgewiesener Weltökonom, der hat nachgerechnet und ausgerechnet und ist zu diesem Befund gekommen. Die frohe Botschaft lautet, den Klimawandel zu bekämpfen, kommt billiger als wenn nicht. Zweiter Hinweis. Es geht um die Maßgeblichen. Es geht um die Leute vom Schlage Angela Merkel. Nicht um Generationen und auch nicht um BMW-Fahrer. Wie haben die da drauf reagiert? Ich habe es vorhin ja wenigstens andeuten wollen. Die haben folgendermaßen darauf reagiert. Frau Merkel stellt sich hin und sagt, Menschheitskatastrophe. Wie geht denn die Fortsetzung? Die Fortsetzung, die geht so, wir machen uns anheischig, wir als Nation Deutschland, den Vorreiter in der Bekämpfung der Menschheitskatastrophe zu machen. Bloß, wir allein, das geht ja von vornherein gar nicht. Wenn wir allein bloß die Lasten der Bekämpfung des Klimawandels tragen müssten, das wäre ja eine welthistorische Ungerechtigkeit ungekannten Ausmaßes, weil dann würde ausgerechnet der Vorreiter des Guten in der Standortkonkurrenz das Nachsehen haben. Und das geht auf keinen Fall. Infolgedessen hat sie weiter gefolgert, dass Deutschland als Klimaretter auftritt, macht sie notgedrungen in dieser Welt des globalisierten Kapitalismus von der Bedingung abhängig, dass alle anderen Staaten und vor allen Dingen die dicken Fetten, die auch die dicksten und fettesten Gifte in die Atmosphäre blasen und so weiter, dass die mittun. Damit hat sie eine neue Front in der imperialistischen Konkurrenz aufgemacht. Das ist der wesentliche Inhalt und wesentliche Gehalt der Absicht, die Frau Merkel mit dem Klimawandel verbindet. Damit hat sie also erstens diese Wahnsinnsbedingungen aufgestellt. Das gute Werk der Menschheitsrettung ist nur dann machbar, wenn andere Nationen sich ebenfalls darauf einstellen, hat damit also eine neue Front der Aufsicht über andere Nationen aufgemacht. Und zweitens hat sie das verbunden, das habe ich in meinem Vortrag wenigstens angedeutet, mit dem Hinweis darauf, wenn es denn gelingt, andere Nationen unter die Aufsicht der Klimapolitik zu stellen, dann hat Deutschland noch was weiteres gewonnen. Dann hat Deutschland nämlich einen Umschlag vor Auge, dass die Ökologie, die bisher für die restliche Wirtschaft bloß lästige Kosten bedeutet, dass sie ihrerseits zu einem Geschäftsschlager und zu einem Exportschlager wird und sogar zu einem, wo Deutschland ganz vorne dran ist. Und ein letzter Hinweis noch, auch das ist ja andeutungsweise vorgekommen in meinen Ausführungen. Und nicht einmal das, was ich bisher schon aufgezählt habe, hätte unter G8-Führern ausgereicht, um sich dem Thema Klimawandel zu widmen. Wenn es nicht verbindbar wäre, die Bekämpfung des Klimawandels, wenn der nicht verbindbar wäre mit einer auf der imperialistischen Agenda sehr hoch angesiedelten Problemstellung, nämlich der Problemstellung, wo kriege ich meine Energieträger her? Energiepolitik ist eine sehr knifflige Affäre zwischen den Nationen dieser Welt. das sind die Abhängigkeitsverhältnisse, die deren Konkurrenzaffären ausmachen, die sind da so klar und deutlich, was noch jeder hiesige Politbeobachter locker dir aufsagen kann, wenn er sagt, er sieht dem Russen die ganze Zeit schon an, dass der uns mit der Energie erpressen will. Das solltest du bitte nicht verwechseln mit Wohltaten für künftige Generationen. Was die Frau Merkel da an Kalkulationen aufbietet, wovon sie also die Maßnahmen für den Klimaschutz auch abhängig macht. Nur dann, wenn er in eine gewisse Revision der eigenen Energiepolitik dieses imperialistischen Schlagers hineinpasst. Nur dann, wenn sich daraus statt einem Abzug für deutsches Wachstum, wenn es geht, eine neue Maschine für deutsches Wachstum basteln lässt. Dann und nur dann, nur in dieser Kombination, gibt Deutschland den Vorreiter fürs Klima. Bitte, sehe ich jetzt nicht, dass das meine Hinweise, die ich gerade nochmal lanciert habe, dass die in irgendeiner Art und Weise moralisch wären. Wenn du dafür moralisch findest, dann in Gottes Namen, dann ist bloß moralisch in dem Falle für mich kein Schimpfwort. Und das Praktische dran, naja, das allererste Moment von praktisch bei der Kritik ist, dass man bei anderen Leuten, deren leider Gottes etwas verquere und verkehrte Vorstellungen zu dem Thema, ja, thematisiert und kritisiert. Das ist das allererste. Und ich auf meine alten Tag, also ich werde wirklich nicht mehr Klimaforscher.
Probieren wir es nochmal in einer etwas anderen Art und Weise. Damit wir das Thema vielleicht wenigstens anreißen und dann auf auch der G8-Kritiker, damit wir es treffen und auch in die Diskussion vielleicht noch in anderer Art und Weise kommen. Also die Idee war ja auch von uns mal zu sagen, hey, macht euch mal klar, machen wir uns klar, die Redeweise Verantwortung, das übernehmen jetzt die Verantwortlichen in Heiligendamm und sie selber stellen sich hin und sagen, das ist doch fein, Leute, freut euch. Merkel redet die ganze Zeit so. Na, ich finde klasse, dass die Demonstranten die Themen der Welt aufgreifen. Ich bin sogar ihre Vorreiterin. Gut, ihr unterstützt mich. Weiter so. Alle demonstrieren. Die Demonstration ist eine für mich und die Unterstützung meiner ökologischen Sicht auf die Welt gegen, naja, die sich da hartleibig stellen. Hast du auch mitgekriegt. Selbst Herr Schäuble hat sich hingestellt und hat gesagt, ja gut, dass Herr Geißler bei Attac beigetreten ist, die können mehr davon gebrauchen und unterstützt aufs Schärfste, wenn die friedlichen Demonstranten die Bundesregierung unterstützen. Diese Art und Weise der Rede, naja, die wird in verschiedener Art und Weise dann ja auch kommentiert. Einerseits, jetzt war vorhin die Anmerkung, gar nicht verkehrt, dass das schon mal auf der Agenda steht. Andere sagen, alles Heuchler, denen glaube ich kein Wort. Die wollen sich da gar nicht drum kümmern. Die sind gar nicht mit gutem Herzen dabei. Tja, ob das die Auflösungen sind, ob man da nicht ein bisschen verkehrt liegt, ob man da nicht überhaupt sich die Sachen etwas falsch zurechtlegt. Ich glaube, damit ist einer der wesentlichen Schwachpunkte der G8-Kritik schon benannt. Ich will ihn mal einordnen. Ich will mal probieren, jedenfalls das Wesentliche, was jetzt auffällig ist an der G8-Kritik, mal in ein paar Punkten anzusprechen, und dann hoffentlich kommen wir in heftige Debatten darüber. Der eine Punkt ist, mal umgekehrt angefangen, mit Beglückwünschungen haben eigentlich die Demonstranten in Heiligendamm nicht angefangen. Dieses Frau Merkel, gut, dass Sie mal wenigstens den Klimaschutz auf die Tagesordnung gesetzt haben. Nein, der Aufruf nach Heiligendamm, der geht ganz anders los. Der geht los, ich zitiere ihn mal: Die von der Dominanz der G8 geprägte Welt ist eine Welt der Kriege, des Hungers, der sozialen Spaltung, der Umweltzerstörung und der Mauern gegen Migrantinnen und Flüchtlinge. So geht das ungefähr los bei denen. Die wollen sagen, Glückwunsch? Nein. Glückwunsch an die Politik keinesfalls. Dass wir uns hinstellen würden und sagen, macht ihr nur. Auch nicht. Nein, sie beziehen sich sogar gleich darauf und sagen, die Kerle da und die Frau, die sich dort treffen, denen können wir nicht Gutes, sondern allerlei Verantwortliches, und zwar nicht gerade für beste Taten, sondern sogar für das, was wir ihnen vorwerfen, nämlich Kriege, Hunger, soziale Spaltung, Umweltzerstörung und so weiter. Das können wir ihnen nachsagen. Gut, denkt man. Okay, die sind wenigstens so unterwegs, dass sie sich fragen, woran liegt's denn? Die sagen nicht einfach bravo, die sagen nicht das, was in allen Zeitungen steht. Naja, die Welt ist schlecht dran, in Afrika hat der Kapitalismus Elend angerichtet. Was braucht Afrika? Mehr Kapitalismus. Es gibt jede Menge Kriege auf der Welt. Was steht in allen Zeitungen? Naja, das liegt an Osama Bin Laden und seinen Spießgesellen. Da musste der Bush ja hinterher, vielleicht überzieht er. Naja. Oder woran liegt es, dass es in Afrika so schlecht steht? Ja, an den korrupten Politikern. Und man fragt sich immer, wer besticht die eigentlich? Irgendwer muss die doch bestechen. Na gut. Also diese Theorien wollen die offensichtlich nicht ganz glauben. Und das ist gut. Was nicht so gut ist, weil sie sich dazu überlegt haben, warum das so ist. Und das ist darum nicht gut, weil Kritik ist nur so gut, wie sie die Sache trifft, wie man sich wirklich klar macht, womit man es zu tun hat. Nur dann kann man auch wirklich sagen, ah ja, so geht man dagegen vor. Also wenn der Aufruf nach Heiligendamm weitergeht mit den Sätzen, alle 5 Sekunden stirbt in der Welt ein Kind an Hunger, mehr als 800 Millionen Menschen sind chronisch unterernährt, dann zitieren sie eine Tatsache der kapitalistisch eingerichteten Welt. Und wenn sie dann sagen, jetzt geht's los, jetzt sagen wir mal, woran es liegt. Maßgeblich verantwortlich hierfür ist eine ungerechte Welthandelspolitik, wie sie im Rahmen der G8 und anderer internationaler Institutionen von den reichen Industrieländern betrieben wird. Dann habe ich eine erste Auskunft, wie Sie sich's denken. Und da würde ich sagen, stopp. Das ist sehr verbreitet, aber nicht wahr. Der Punkt, eine unfaire, eine ungerechte Welthandelspolitik. Ich weiß schon, das Wort, das ist doch ungerecht, das ist doch unfair, soll darauf deuten, na guckt euch doch mal an, wie es denen da geht, das kann doch nicht wahr sein. Die Menschen in Afrika verhungern und alle 5 Sekunden stirbt ein Kind. Das kann doch nicht wahr sein, ja, aber bitteschön, ungerecht. Ungerecht ist die Welthandelspolitik. Ist das eigentlich ein guter Vorwurf? Ungerecht, das heißt, hier hat sich also einer Vorteile verschafft. Hier hat einer die Regeln verletzt, unfair. Die Regeln verletzt? Kaum sieht man den ganzen Kram, müsste man fragen, woran liegt's? Und schon sagt einer, die Regeln, ja, wenn man die einhalten würde, okay, aber die Regeln sind verletzt, unfair, ungerecht. Das ist rausgekommen bei der Welthandelspolitik. Einen kleinen Moment braucht man nur innehalten, man muss ja nur mal nachdenken, worauf bezieht sich denn die ganze, selbst die Beschuldigung, unfair, ungerecht? Die bezieht sich doch darauf, dass offensichtlich dann doch eine Konkurrenz unterwegs ist. Sonst brauche ich doch gar nicht sagen, hier hat sich einer einen Vorteil verschafft. Hier ist es mit einer Regelverletzung dahergegangen. Es ist eine Vorstellung von Fairness. Und die bezieht sich immer darauf, dass hier Konkurrenten unterwegs sind. Und man sagt bei der Konkurrenz, da hat einer geschmut, da hat einer was Ungerechtes als Verstoß herbeigeführt. Aber wenn es das ist, eine Konkurrenz, ein Kräftemessen im Welthandel, dann geht es doch offensichtlich, das kann man sich doch gleich überlegen, dann geht es doch offensichtlich darum, dass man diejenigen, die da unterwegs sind, die Staaten, den Willen und die Fähigkeit einsetzen, Macht auszuüben, um, ja wozu eigentlich, um andere ihrer Macht doch zu unterwerfen, um über andere Macht auszuüben, um ökonomisch in der Konkurrenz besser zu sein als die anderen, um in der internationalen Welt also diejenige Macht zu sein, die sich am meisten ökonomische und Machtmittel aneignet. Man könnte also schon darauf kommen, wenn man sagt, es gibt eine Welthandelskonkurrenz. Eine Welthandelspolitik, dass es im Welthandel gar nicht darum gehen kann, allen wohl und niemand weh. Der Witz kann es gar nicht sein. Man hat es mit was ganz anderem zu tun, nicht mit einem Regelverstoß, das ist doch eine Verfehlung, Unfairness, sondern man hat es damit zu tun, dass es doch in der Welthandelsauseinandersetzung, in der Auseinandersetzung darum, wer gewinnt eigentlich im Welthandel, darum geht, dass einige Staaten die Gewinner sind, na und andere dann doch auch die Verlierer. Es soll doch um Reichtum, um Aneignung von internationalem Reichtum für eine Nation gehen. Darum wird konkurriert. Na, dann werden andere Nationen eben auch die Verlierer sein. Man muss sich fragen, will man, wenn man sagt, darauf kommt's an, das ist hier Sache, will man nun eigentlich sagen, die Welthandelskonkurrenz, wenn sie fair wäre, mit gleichen Voraussetzungen, dann könnte sie ganz fein sein. Will man nicht zur Kenntnis nehmen, dass Welthandel dann auch darauf zielt, dass einige Staaten die Mächtigen sind, die Gewinner sind, dass sie die anderen Staaten dann auch zu Verlierern machen wollen. Dass sie Reichtum aneignen, national, heißt eben auch, dass sie ihn anderswo enteignen. Also, schon das als erster Punkt, maßgeblich verantwortlich, eine ungerechte Welthandelspolitik gibt zu denken. Ist es wirklich so, dass man sagen könnte, ja, ja, Welthandel nur ohne die Ungerechtigkeit. Das wäre schon mal was. Passt auch schlecht zu dem Punkt, eine Welt der Kriege, des Hungers, der sozialen Spaltung und so weiter. Auch wenn fortgeführt wird von denen, die diesen großen Aufruf ja alle unterschrieben haben, da steht dann drin, Liberalisierung, Privatisierung wird vorangetrieben. So haben die G8 Armut nicht nur im globalen Süden, sondern auch in den Industrieländern verstärkt. Die weltweite Plünderung von Rohstoffen und anderen natürlichen Ressourcen ist beschleunigt worden. Ja, das ist schon wahr. Natürliche Ressourcen, Menschen, die werden tatsächlich deshalb, weil es darauf ankommt, in der gesamten Welt Wie viel kann ich aus Arbeit und Natur eigentlich an Gewinn rausholen? Ziemlich schäbig behandelt. Die Menschen sind ein Kostenfaktor, aus denen wird möglichst viel rausgeholt und sie werden möglichst schlecht bezahlt. Diese Welt tatsächlich bezieht sich so aufs Produzieren, dass es heißt, Leute, aus denen muss man etwas rausholen, und zwar mehr als man in sie reinsteckt. Man muss sparsam mit den Kosten sein, bei der Umwelt, genau wie bei den Leuten. Und man muss, gerade weil es auf Kosten und Überschuss ankommt, eben auch alles nutzen, was Kosten erspart. Darum kommt doch der ganze Dreck in die Umwelt. Soll man jetzt aber sagen, naja, bei der ganzen Zerstörung, die man feststellt, das liegt nicht an dem Prinzip, das man da feststellen kann. Man muss sich doch mal um das Prinzip kümmern. Überall und weltweit, sagt vorhin auch unser erster Diskutant, überall und weltweit kann man feststellen, dass da, wo Geschäfte betrieben werden, wo Kapitalismus herrscht, dass tatsächlich, ein Deuter drauf, die Umwelt vor die Hunde geht, die Leute vor die Hunde gehen. Ja, aber steht da nicht an zu fragen, ja, liegt das nicht in diesem Prinzip des Kapitalismus begraben? Diejenigen, die in Heiligendamm den Aufruf unterschrieben haben, die reden etwas anders, die reden so, da wird etwas vorangetrieben, da wird etwas verstärkt, da wird etwas beschleunigt und das wollen sie kritisieren. Ah, man möchte doch zu überlegen geben. Will man wirklich sagen, das geht etwas zu weit, das geht mir etwas zu schnell, das geht mir etwas zu stark. Was? Zu stark? Das Vernutzen von Menschen und den Lebensgrundlagen etwas zu flott? Oder muss man sagen, das ist das Prinzip? Das Prinzip einer kapitalistischen Wirtschaft, die aus den Menschen ihren Gewinn und aus den natürlichen Grundlagen eben dann profitliche Produkte machen will und daher auf nichts Rücksicht nimmt. Da kommen dann sogar die Staaten vor mit ihren Kriegen. Die G8-Staaten, heißt es im Aufruf, sind verantwortlich für 90% der weltweiten Waffenexporte und eine neue Ära von Rohstoffkriegen. Sie sind Vorreiter einer auf Krieg gestützten Weltordnung, die in vielen Ländern zu Flucht, Vertreibung, neuem Hass und Gewalt führt. Ja, denkt man, das ist doch mal ein klares Wort. Da ist doch mal ausgesprochen, ja, es ist nicht einfach, ein Ausrutscher. Wenn jemand spricht davon, es ist eine auf Krieg gestützte Weltordnung, und die G8-Staaten machen das. Ja, dann könnte man doch sagen, tatsächlich, diese Weltordnung von Nationalstaaten, diese Weltordnung von nationalen Konkurrenten, die darum fechten, sich gegeneinander aufstellen, zu sagen, dieser Nationalstaat, der will sich die anderen Nationalstaaten als Mittel sichern. Die dortigen Reichtumsquellen sollen uns zugutekommen. Dafür haben sie sogar einen ungeheuren Sicherstellungsbedarf, damit die anderen Souveräne gar nicht aus der Reihe tanzen. Ja, in einer solchen Welt beruht offensichtlich der Welthandel, die Weltordnung darauf, dass es jede Menge Gewaltbedarf gibt. Ja, überhaupt diese ganze Weltordnung ist eine auf Gewalt gegründete. So etwas kommt nur zustande, wenn man jede Menge Gewalt investiert. Ich dachte, es würde deutlich. Schade. Also ich. Nein, also ich will es ganz deutlich sagen. Eine andere Kritik als die. Diese. Na. Warum denn? Also ich will sagen, die gehen über Leichen und Sie sagen, wo ist denn da die Kritik? Na, also ich verstehe Sie nicht ganz, weil ich sage, diese Weltordnung, wo die Leute in Afrika und überall dazu hergezogen werden, da herangezogen werden, für einen Reichtum zu produzieren, der ihnen nicht zur Verfügung steht, sondern schadet.
Also, Analphabeten haben wir keine hier eingeladen.
Na komm. Also, das ist jetzt böse. Also nochmal den Satz, damit es völlig klar wird, damit wir uns nicht an einer falschen Stelle verzanken. Also, meine Behauptung ist, hier überhaupt auf dem ganzen Globus, auf dem Kapitalismus herrscht, werden die Menschen deshalb von den Phänomenen, die in dem Aufruf hier erwähnt werden, drangsaliert, weil es ein Prinzip des Kapitalismus ist, weil der Kapitalismus die Menschen, genau wie die Natur, als eine ausnutzbare Ressource des Kapitalreichtums benutzt, dazu herabsetzt, sie dafür verschleißt, die Menschen, dafür die Natur heranzieht und sie auch zerstört. Und meine zweite Behauptung war, und der Hinweis war, das braucht jede Menge Gewalt. Das ist das Schlimme. Ein solches Weltsystem von Kapitalismus, das braucht Gewalt, das braucht Krieg. Nein, wir wollen nichts unterstellen. Also, noch einmal. Der Also, was ich werde es, bitte. Die schädlichen Folgen beruhen auf einem zu viel an Handel, ein zu viel an Produktion. Das ist die Aussage des Flugplatzes.
Was wollen Sie dagegen sagen?
Ja, das ist auch dann unsere Kritik dran. Wir wollen auch sagen, es liegt nicht an dem Markt, sondern es liegt an der Sache als solchen. Was dabei rauskommt, die Schädigung der Natur und die Auswirkungen der Leute.
Also, ich glaube, ganz Einigkeit herrscht noch nicht. Und zwar deshalb.
Wir unterstützen auch die Gruppe der Acht, in denen man dort Demonstrationen fährt im Heiligen Damm, oder nicht? also der stützt die Gruppe der Acht eigentlich. Ja? Zumindest würde ich in der dritten Welt würde ich denken, was machen die eigentlich? Ja? Die Acht treffen. Ja? Mir geht es schlecht und die treffen sich dort und reden über Probleme, die für diese überhaupt gar keine darstellen, sondern ich bin der Probleme hat. Ja? Und die suchen nach Lösungen, an denen sie selber noch profitieren. Ja, wenn ich jetzt dort hingehe und dort demonstriere, dann mache ich im Prinzip die Gruppe der Acht noch stärker, zumindest unter den acht Nationen, ja, weil ich mehr Publikum mache, ja, oder weil ich es in der Welt überhaupt verstärke. Oder ist das nicht so?
Also durch die Masse verstärkt man es nicht, sondern ich würde sagen, unterstützen tut man die Acht in einer gewissen Weise schon, nämlich durch die Kritik, die an ihnen geäußert wird. Also durch dieses Flugblatt, auf das sich der Andreas bezieht, wo er Argumente rausnimmt und versucht zu sagen, was an dieser Kritik nicht ganz richtig ist. Nämlich, dass die Kritik ein Maß festhält und sagt, in einem gewissen Maß wäre Kapitalismus nützlich. In einem gewissen Maß könnte Kapitalismus betrieben werden, ohne dass diese Schäden dabei rauskommen, wie wir sie hier vorfinden. Und da kann man sagen, diese Kritik ist in einer gewissen Weise bestimmt nützlich, weil sie greift nicht den Kapitalismus an seiner Wurzel an, sie greift nicht die Herrschenden an ihrer Wurzel an und sagt, das, was ihr da macht, das ist der Grund für das Elend, was wir hier vorfinden und für die Schädigung der Welt, sondern man sagt, man sagt es als Antragsteller, ihr solltet es gerechter machen. Und damit leistet man keine Kritik an Herrschaft, sondern nur an den Herrschenden mit dem Appell, macht es besser und dann ist es gut für mich. Und insofern kann man sagen, sie unterstützen das, weil sie eben das, was sie dort oben sind und das, was sie dort oben machen, nicht als solches kritisieren.
Insofern erkennt man sie an, als jemand, dessen Aufgabe es doch eigentlich wäre, die Sache gerecht zu machen, die Sachen in gutes Maß zu führen, Welt dann gut zu organisieren, sodass alle Leute davon profitieren. Man erkennt sie insofern als die Leute an, die sich um zu kümmern hätten.
Ich habe noch niemanden gesehen, der an Mandel behindern, der nicht mehr gewinnen wollte. Der immer weitergemacht hat, auf Gottes Namen. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand zurückgeschraubt hat und gesagt hat, oh, ich nehme weniger, ja, damit den anderen, oder ich halte das in einem normalen Rahmen, damit es anderen Leuten besser geht. Das habe ich noch nie irgendwo erlebt. Und das glaube ich auch schon.
Naja, das wäre so ein Beispiel für, worin diese Gipfelkritiker ihrerseits zu kritisieren sind. Ja? Also ich will es mal so rum sagen, ich habe schon ein gewisses Problem mit diesen Aufrufen da. Es finden sich da Zustandsbeschreibungen, Wortlaute, wo ich bloß sagen kann, jawohl, so ist es. So geht es zu. Und diese Zustandsbeschreibungen und Wortlaute, die lassen ja auf ihre Weise auch keinen Zweifel dran. Das sind Scheißzustände, wie es da zugeht. Tja, dann geht es weiter in diesen Aufrufen. Und wie es da weitergeht, da bin ich immer, wie soll ich sagen, da zieht es mir immer die Schuhe aus. Da frage ich mich nämlich, sind das, wie es weitergeht, sind das dieselben Autoren, die am Anfang eine zutreffende Zustandsbeschreibung über die Scheiße abgegeben haben? Sind das dieselben Autoren oder sind das unterwegs, haben die sich plötzlich abgewechselt und der Geißler hat die hintere Hälfte des Aufrufs geschrieben oder so etwas? Noch einmal. Die Zustandsbeschreibung mit der Andeutung Scheißzustände und auch noch mit der Andeutung, die Scheißzustände haben ihr System, sind nicht zufällig, sind mit Interessen und mit Gewaltmitteln verquickt. Ne? Da höre ich, wenn ich diese Abteilung der Aufrufe mir zu Gemüte führe, da höre ich dann immer die Schlussfolgerung raus, also Schluss mit diesen Zuständen. Diese Zustände verdienen politische Anstrengungen, die auf nichts anderes zielen als auf ihre Abschaffung. Diesen Interessen, die da am Werke sind, mit ihren Gewaltmitteln, denen muss das Handwerk gelegt werden. Bloß so geht es doch überhaupt nicht weiter in den Aufrufen. Die gehen so weiter, dass ich mich fragen muss, sind die Autoren dieser Aufrufe, sind die entweder schizophren oder haben sie, wenn sie mit ihrem zweiten Teil fertig sind, kriege ich mehr den Verdacht, sie haben den ersten Teil auch gar nicht so gut gemeint, wie ich es gutartig gelesen habe. Diese Komparative, diese Steigerungen, die der Andreas gerade angegriffen hat, die stehen in diesem Satz drin. Dieser Satz sagt eben nicht, der Kapitalismus in allen seinen Varianten ist der Grund zum Beispiel für die Umweltzerstörung, sondern dieser Satz sagt, die heutigen Vertreter der kapitalistischen Nationen, die sind darin zu kritisieren, dass sie Maßnahmen machen, die die Umweltzerstörung beschleunigen. Beschleunigen ist eine andere Kritik, als zu sagen, das ist der Grund und ob der Grund schneller oder langsamer geht, das ist vergleichsweise nebensächlich. Mit dem Grund muss man sich anlegen. Das ist die Differenz, die wir sagen wollen.
Haben Sie denn anderes gemacht, als die Zustände zu beschreiben? Was wäre denn mit diesen, wenn die Zustände sich ändern würden? Was könnten Sie denn dann noch erleben? Was? Das ist doch eine Trauer ja, an Ihrem Vorgehen, was Sie jetzt hier nochmal wieder machen.
Ich glaube, wir wären alle froh, wenn wir die Zustände nicht kritisieren müssten. Wir wären noch viel froher, wenn die Kritik, die Leute auf die Straße treibt, nicht so gutmütig, nicht so, naja, idealistisch blauäugig wäre. Und ich will noch mal ein Beispiel sagen. Also, kommen diejenigen her, die sagen, wir kritisieren die in Heiligendamm, die G8 dort. Und dann, was heißt die Auskunft? Ja, wir wollen eine Alternative aufzeigen. Die Aufrufe gehen nämlich so, eine andere Welt ist möglich. Und da denkt man, naja, einerseits, richtig, eine andere Welt ist möglich in der Hinsicht, man sollte nicht sagen, ja, die da oben haben recht, alles sind Sachzwänge, anders als Kapitalismus und so wie er eingerichtet ist, geht's ja gar nicht. Aber, so wie sich die Kritiker hinstellen, eine andere Welt ist möglich. Wir wollen Alternativen aufzeigen. Wir wollen protestieren und zeigen, was geht. Und dann geht's gleich los. Ja, eine andere Welt ist möglich für die sofortige Streichung der illegitimen Schulden. Für eine faire Entschuldung der Länder des globalen Südens. Für gleiche und soziale Rechte und Standards. Oder gleich noch, Globalisierung im Interesse der Menschen bedeutet faire Beziehungen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern, bedeutet Frieden, Gerechtigkeit, soziale Sicherheit und so weiter. Und wofür sind wir? Schluss mit der Durchsetzung wirtschaftlicher und machtpolitischer Interessen durch die G8-Staaten. So, eine andere Welt ist möglich. Und sich einfach hinzustellen und zu sagen, ja, geht doch. Man müsste sich nur mal anstrengen. Wir haben da auch einen Haufen Vorschläge mitgebracht. Zum Beispiel, wir haben die Vorschläge mitgebracht, einfach Umstieg von einer klimaschädlichen Versorgung mit Brennstoffen der CO2-emittierenden Art, das führt zu Kriegen. Die Welt kann so bleiben. Wir müssen nur auf eine andere Art und Weise von Brennstoffen oder Energieversorgung umsteigen. Oh, das ist ganz verkehrt, will ich da sagen. Und zwar deshalb. Das ist deshalb verkehrt, weil man sich anlegt mit einer Welt, in der es nicht aus Zufall so zugeht, dass die Kontrolle über die großen Lagerstätten von Erdöl auch mit Gewalt umkämpft ist. dieses, Leute, ihr G8, es wäre gar nicht nötig, baut Windmühlen, dann braucht ihr nicht mehr Kriege führen. Das macht sich eine Illusion über diese Welt. Das macht sich eine Illusion deshalb, weil sie behauptet, die hätten ein Problem damit nur wegen des Erdöls. Nein, es geht darum, billige Brennstoffe, billige Energie jedweder Art fürs Kapital zur Verfügung zu stellen. Und dafür werden die Leute und genau die Umwelt als Kostenfaktor genommen. Und da wird auch ins Verhältnis gesetzt, natürlich der Brennstoff zu einem Atomkraftwerk. Naja, das ist da dann die neueste Art und Weise der Amerikaner und Franzosen, dieses anzugehen. Oder zu einer effizienten Energienutzung in deutschen Kraftwerken, weil da hat man einen Vorteil und sagt, ja, da können wir es am besten verkaufen. Das ist aber eine ganz andere Art und Weise zu kritisieren, wenn ich mich hinstelle und sage, auf dieser Welt hat man es bis in die Energiefragen hinein damit zu tun, dass die Staaten mit Gewalt erzwingen, für ihren nationalen Kapitalismus, sie wollen billige Energie, kostengünstig, und das drücken sie in jedem Fall durch, dann hat man es nämlich mit einem kapitalistischen System, das auch Gewalt anwendet, zu tun und nicht mit einem, wo man mal hingehen kann und sagen, hey, wir hätten da mal eine Lösung für euch, Windmühlen, dann braucht ihr nicht mehr Krieg führen.
Na bitte, wenn die Windmühlen bauen, dann brauchen sie für jeden Strom kein Öl mehr in den Rab zu holen. Also die Leute machen praktisch was. Sie müssen es nur endlich mal begreifen, dass die Leute wirklich was tun können.
Wen meinen Sie jetzt?
Mich.
Meinen Sie zum Beispiel den französischen Atomkonzern Areva? Der hat sich nämlich gerade neulich einen deutschen Solarkonzern gekauft. Meinen Sie den? Meinen Sie, das wäre der neue Imperator für Kriegsverhinderung?
Nein, die bauen beides in der Zwischenzeit. Die bauen nämlich alles, womit man sich profitlich bedienen kann.
Hä? Machen Sie doch die Leute nicht miese, die sagen, wir wollen Windmühlen bauen, statt Öl in den Irak zu holen.
Sie machen.
Warum soll man die Leute nicht machen, die praktisch
sind? Es geht ja dann nicht miese, wenn sie mies machen. Ich höre aus Ihrer ganzen aufgeregten Stellung auch noch raus, dass Sie an dem Vortrag, wenn ich den Vortrag vorwerfe, dass der Bewegung der G8-Kritiker in dem Respekt nicht entgegengebracht wird. Das sind eben Argumente gefallen, die halten einfach. Wie der Bewegung ist das aufgefallen. Die behaupten Aussagen wie, in dieser Welt, in dieser Weltwirtschaftsordnung gibt es arme und reiche Nationen und der wirtschaftliche dieser Gesellschaft auch über relativ viel Leichen gegangen ist. Da heißt unser Argument, das ist in Ordnung, dieser Einsicht sind wir richtig. Aber wie geht der Gedanke weiter? Jetzt waren die letzten Argumente von Andreas. Kein Mensch in diesen Zitaten aus dem G8-Aufruf für den Rostocker Gipfel. Ja? Jawohl, ich habe verstanden, hier gibt es ein System der Weltwirtschaft, in dem geht es um die Erwirtschaftung von Profiten und darüber bleibt so mancher Mensch und manche Stücke so auf der Strecke. Sondern in allen zitierten Stellen kommt das Argument vor, liebe Herren und Damen, die diese Welt regieren, ihr geht zu weit. Ihr betreibt eine verfehlte Politik. Ihr übertreibt. Das ich will jetzt mal den Punkt genau haben, an dem es hier so ein bisschen hin und her geht. Das ist in meinen Augen deswegen eine falsche Kritik, weil das eben gesagte Argument, das Sie behaupten aus dem ersten Teil dieser Zitate, hier haben wir es zu tun mit einer Weltwirtschaft, die auf Gewalt beruht, dann zurückgenommen wird und nicht ernst gemeint wird, wenn man sagt, aber die Leute, die diese Politik machen, die müssen mal ein bisschen bremsen. Dann wäre dasselbe System, dasselbe Prinzip, von dem eben gerade auch behauptet wird, alle 50 Sekunden stirbt ein Kind, so und so immer und so weiter. Dann wäre dasselbe System ein bisschen handhabbarer und würde auf die Bedürfnisse von Leuten, die nicht gerade auf die scharf sind, Rücksicht nehmen. Und das ist ein dicker Fehler der Kritik. Und diese Kritik, eine Kritik, wo die hier behauptet, ja und? Was ist daran
schlimm? Also ich finde es wirklich unglaublich mies, dass sie immer wieder dasselbe versuchen. Sie kritisieren genauso wie die Kritiker den Kapitalismus. Und sie sagen, ach ja, wir bleiben dabei, den Kapitalismus wunderbar zu kritisieren und zwar fundamental zu kritisieren. Und wir tun absolut nichts. Wir spielen überall mit. Wir trinken hier aus unserem Plastikflaschen. Lecken die Steine, weil die in der Familie erwähnt worden ist. Oder die Mercedes trägt. Der braucht dann noch ein paar Liter mehr für 100 Kilometer zu fahren. Und da sind Leute, die sagen, bitte schön, ihr macht zu viel und wir bauen jetzt schon mal eine Windmühle statt eines Kernkraftwerkes. Nicht? Und dann sind die paar Kilowattstunden, die Windmühle erzeugen kann, die brauchen wir schon mal weniger vom Kernkraftwerk. Und da habe ich schon mal praktisch was gemacht. Und das ist das, was ich hoffe, dass die ein bisschen praktisch weiterbringen und ein bisschen in der Praxis besser hinkriegen, was sie eben im Namen hingekriegt haben. Nicht? Und dass wir endlich mal anfangen, mit kleinen Schritten was zu tun, statt immer die ganze große Welt zu kritisieren. Und dann stecken sie den ganzen Globus, und das können sie natürlich nicht, und dann haben sie die Fall raus, dass sie sagen können, ach, wir brauchen überhaupt nichts.
Die Entschuldung von verschuldeten Ländern ist kein kleiner Schritt in Richtung auf irgendetwas Gutes. Vielleicht sind sie eventuell noch der Einsicht zugänglich, zu sagen, Schulden sind angehäuft worden in speziellen Ländern, die sind unfähig, die zu bedienen, deswegen müssen sie gestrichen werden. Ne?
Das habe ich doch eben alles erklärt, das brauchen wir nicht nochmal zu erklären.
Aber den folgenden Satz, den habe ich noch nicht gesagt, und dann nehme ich mir jetzt die Freiheit, Ihnen den zu erklären. Vielleicht sind Sie dem Gedanken noch zugänglich. Wenn die Entschuldung passieren würde, und sie passiert ja in der Zwischenzeit, und es ändert sich nichts an den Prinzipien der Weltgeschäftsordnung, und der Kredit zum Beispiel geht weiter, dann wäre mit der geleisteten Entschuldung nichts anderes geleistet als der Auftakt für eine neue Verschuldungsrunde. Sind Sie vielleicht dieses Gedankens zugänglich? Wenn Sie den nämlich nachvollziehen, dann kommt heraus, die Empfehlung gerechte Entschuldung oder irgend so etwas ähnliches ist absolut kein Beitrag zu einer Bekämpfung der kapitalistischen Übel dieser Welt, sondern gibt sich in die, also jetzt werde ich zur Abwechslung mal böse, begibt sich in die Pose des Ratgebers, dem nichts lieber wäre, als wenn ihn die deutsche Entwicklungshilfeministerin mal empfangen würde. Und die tut das übrigens und nimmt dann das entgegen und nimmt zum Beispiel auch sowas entgegen wie, ja, die Windradbauer, die sind fein heraus bei uns. Da möchte ich Sie wirklich, also ganz, ganz im Guten jetzt mal, möchte ich Sie fragen, in welcher Welt leben Sie eigentlich?
In welcher Welt leben Sie eigentlich?
Ja.
Ich habe Frau Mitchell die Meinung genau ins Gesicht gesagt. Ich habe die sitzen da.
Also die war bei Minister.
Ja. Haben Sie schon mal ein Windrad gemacht? Haben Sie schon mal versucht, mit dem Windrad machen, Ihren Lebensunterhalt zu verdienen? Wenn Sie das gemacht hätten, dann hätten Sie nämlich sofort mitgekriegt, es steht den Leuten im Kapitalismus überhaupt nicht frei, eine gute Idee, meinetwegen zur Menschheitsrettung, zu entwickeln und diese gute Idee dann praktisch umzusetzen, meinetwegen noch mit einem Leserbrief an den Verteidigungsminister, meinetwegen mit meinem Windrad müsst ihr jetzt schon nicht auf das Öl im Irak zulangen. Nein, das steht Ihnen nicht frei, sondern es ist Marktwirtschaft. Und die Marktwirtschaft ist politisch verfügt und politisch gewollt und mit Gewalt abgesichert. Deswegen kommt am Ende das heraus, was ich Ihnen als kleinen Merker leider erfolglos vorhin servieren wollte. Auch der Windrad-Typ, wenn er in der Marktwirtschaft überhaupt bestehen will, wenn er ein Geschäft gründen will, wenn er mit seinem Geschäft auf dem Markt bleiben will, wenn er mit dem Geschäft Geld verdienen will und so weiter und so zu. Auch der Windradmensch ist darauf verdonnert, sich den Wachstumsprinzipien und den Prinzipien des Geldverdienens in diesem Laden unterzuordnen. Der muss sich zum Beispiel einen Kredit bei der Bank beschaffen. Wahrscheinlich kriegt ihr ihn von...
Aber wenn mit diesem Ladenhüter, das wissen wir doch alles.
Hey, warte mal, der ist weg.
Genauer formulieren. Ich finde Ihre Argumente sehr, sehr gut und die Ideen sehr gut. Ich finde, Sie werden volle Probleme. Ich stimme schon zu. Die Dame wie ich möchte wissen, was kann ich als normale Person ab morgen, 10 Sachen, was kann ich tun?
Mhm. Was möchte ich wissen? Nichts tun, wie er redet. Ja. Nichts tun, sondern
ich unterstütze Ihre Position übrigens.
Ja,
Also.
Was kann ich eigentlich ab morgen tun, um Ihre gute Ideen umzusetzen?
Zehn Sachen. Also, mindestens.
Ich habe keine Schuld in Südamerika, ich kann nicht.
Ja, genau. Es ist so, wenn man sich hinstellt und sagt, was tue ich morgen, damit der Krieg aufhört? Was tue ich morgen, damit die Menschen nicht verhungern? Was tue ich morgen, damit die Umwelt nicht mehr kaputt geht? Ja, ich weiß schon. Dann fühlt man sich praktisch, wenn man sagt, also ich habe jetzt einen Nika-Kaffee gekauft, der war etwas teurer, aber da habe ich gehört, die Leute kriegen auch ein paar Pfennig oder Cent mehr. Oder ich stelle jetzt bei den Stadtwerken, die haben das jetzt eingeführt, um auf einen Ökostrom, der wird mir teurer berechnet, aber die sagen, wenn ich es bezahlen will, wäre es ihnen auch recht. Der Verteidigungsminister hat mir gesagt, das mit dem Frieden, das kann ich dadurch unterstützen, dass ich sage, unseren Jungs muss man den Rücken stützen. Und man muss etwas für Brot für die Welt spenden, dann kommen die ganzen Hungerleider aus Afrika nicht mehr hierher, dann braucht unsere NATO... Doch. Ja, ich sage trotzdem, was ich sagen will, und das mit dem Geringschätzen ist ein Fehler. Und zwar das scheinbar Praktische an diesen Sachen ist, man kann es sofort tun und es ändert tatsächlich nichts. Es nützt ungefähr genauso viel, machen wir die Probe auf Exempel. Wir nehmen uns vor, die Böswilligen, sie würden jetzt mal Afrika ins Elend stürzen. Sie würden mal einen Krieg anfangen. Sie würden mal die Welt vernichten. Es würde übrigens auch nichts machen, wenn Sie sich oder ich mir das jetzt morgen vornehmen würde. Warum? Wir sind ganz anders eingebaut. Und zwar deshalb, weil wir sind eingebaut in ein wunderschönes System von, Sie können nur etwas tun, wenn Sie hier was bezahlen. Wenn Sie mehr bezahlen, können wir Ihnen auch sonst was liefern. Wenn Sie wollen, dass wir Ihnen das aus sonst wo besorgen, für besondere Wünsche können Sie sogar einen Unternehmer finden, der sagt, ich bezahle dann sogar dafür, dass ich kein Gift auf das Feld spritze, für Sie, für die besonderen Kunden. Warum? Das liegt daran, weil in diesem System ist gar nicht vorgesehen, dass etwas anderes als ein Geschäft bedient wird. Nur wenn Sie Geschäfte bedienen, das ist der Punkt, nur wenn Sie Geschäfte bedienen, dann können Sie überhaupt in dieser Welt hier mal was bezahlen. Das heißt, die ganze Macht darüber, was produziert, wie die Leute dabei vernutzt werden, wie die Umwelt dabei kaputt gemacht wird, liegt in der Kalkulation der Unternehmerschaft. Und das ist sogar gewaltmäßig abgesichert und wird sogar bis zu Kriegen verteidigt. Wenn man da etwas gegen machen will, muss man allerdings sich tatsächlich praktisch zum Kapitalismuskritiker machen.
Also kann man gar nichts tun, oder es wäre doch auch eine schöne Gelegenheit gewesen, Informationen rüberzubringen über das Wesen des Kapitalismus. Statt nur halb Wahrheiten oder halb auch Unsinn zu verbreiten, wenn es doch etwas besser sein könnte. Ich möchte ja nur gerne mal wissen, was immer mit diesen negativen Ansichten, die ich auch nachvollziehen kann, aber ich habe es, glaube ich, jetzt so langsam begriffen. Ich würde gerne mal wissen, was man denn die Menschheit, die Menschen, die das vielleicht so ein bisschen eingesehen haben, was man tun kann.
Er hat es doch ziemlich deutlich gesagt, als er erklärt hat, woran die Sachen, an denen wir uns stören, liegen, wo der Grund dabei ist.
Ja, das habe ich auch
ganz. Ja, und das ist doch ganz einfach, da muss man den Grund abschaffen.
Ja, das
Dieses schnell mal.
Oder soll man, oder geht die Kritik dahin, dass man dieses zum Beispiel als Anleitung nehmen könnte, einfach mehr aufzuklären? Ich glaube, daran hapert es.
Naja, da sind wir ja gerade unterwegs. Das Erste, was ich sagen will, ist, man muss erstmal die Revolution wollen.
Ja, das kann man doch aber nur, wenn man richtig informiert.
Ja, sehr richtig. In diesem Auftrag
hätten wir uns probiert.
Fühle ich mich heute Abend unterwegs. Ne? Und unser Vorwurf an diese ganze Gipfelkritiker-Szene ist ja, sie können unmöglich die Bekämpfung des kapitalistischen und des demokratischen Systems wollen und meinen, wenn sie ihre drastische Zustandsbeschreibung überführen, wenn sie ihre drastische Zustandsbeschreibung überführen in solche Forderungen à la legitime Schuldenstreichung, illegitimer Schulden. Nach der Seite hin sind sie am Ende ganz zu Recht als die Feigenblätter und Politikratgeber von der Angela Merkel untergebracht. Das ist unser Vorwurf an die. Daraus entnehmen wir übrigens eine, wenn ich mich jetzt auch mal pathetisch ausdrücken darf, eine scharfe Bestätigung dafür, dass es notwendig ist, diesen Leuten ihre Illusionen zu kritisieren, damit sie am Ende überhaupt mal, das wäre unser Ideal davon, damit sie, wie wir, den Zweck fassen, den Kapitalismus zu bekämpfen. Das geht dann übrigens nicht bloß mit Demonstrationen, sondern da muss man sich in der Tat damit anlegen, wo die Mächtigen dieser Welt, diese G8, wo die überhaupt die Quellen ihrer Macht und ihrer Unverschämtheit herhaben. Die Antwort darauf heißt, sie verfügen über ein kapitalistisch eingespanntes und kapitalistisch mitmachendes Volk. Das ist die Quelle ihrer Unverschämtheit. Infolgedessen geht über die Aufgabenstellung nichts drumherum. Man muss hierzulande die zu ihrem eigenen Schaden bei diesem kapitalistischen und demokratischen Zirkus mitmachenden Leute dazu bringen oder erstmal den Versuch unternehmen, die davon abzuhalten, diesen schädlichen Scheiß mitzumachen. Den ihnen und der ganzen Welt schädlichen Scheiß. Dann ist es aber das, was man sich vornimmt. Und das ist ganz entschieden etwas anderes, als wie diese Gipfelleute da zu sagen, die Welt ist scheiße, aber genau diese Welt, die so scheiße ist, die könnte mit unserem Verbesserungsvorschlag wunderbar sein. Das ist der Menschheit Sand in die Augen gestreut. Das ist die Verbreitung von ganz üblen Illusionen in die Verbesserungsfähigkeit von diesem blöden Laden und ist nach der Seite hin wirklich das Gegenteil der politischen Aufgabe, die gestellt ist. Momentan, solange es keine Barrikadenkämpfe und keine Klassenkämpfe und so Zeug gibt, ist halt die Aufgabenstellung der Kampf ums Bewusstsein von jedem, der mir vor die Flinte läuft. Also Aufklärung.
Flinte.
Da wollte ich, ja, bitteschön. Ja. Da wollte ich heute Abend einen Beitrag. Was? Das nehme ich mit dem Ausdruck höchsten Bedauerns zurück. Ist mir so rausgerutscht. Ist denn alles andere, was ich gesagt habe, von Ihnen gebilligt? Das wäre ein feiner Erfolg.
Ja, und zwar, ja, das kommt gleich. Dieses morgen mache ich das Gute, ist eine Vorstellung. Da hat Max Horkheimer mal gesagt, es ist das Fatale, dass die Gutmütigen, die immer sagen, das muss doch gehen, es immer mit den, der hat sich so ausgedrückt, mit den Henkern halten, gut, war Faschismus, aber mit den Herrschenden, dieses, ich sehe ein Elend und sage, gar kein Problem, morgen ändere ich's. Er spart sich die Frage nach dem Grund, tut nämlich einfach so, als ob das Gröscherl in der Säckel geschmissen das tatsächliche Angehen dieses Elends ist. Dabei sagen Brot für die Welt Leute selber, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein und das heißt, er ist verzischt. Ja, das ist der Zynismus derjenigen, die hingehen und sagen, wir brauchen überhaupt nichts ändern. Der Kapitalismus kann bleiben, wie es ist. Schmeißen Sie hier was rein, dann haben Sie etwas dagegen getan, dass denen da unten es gleich besser geht. Das ist Zynismus. Ja, es ist eben unglaublich, was ich mir erlaube, und zwar nachzudenken. Und zwar über Zynismen, die nicht von mir kommen, sondern von denen, die sagen, das ist doch gar kein Problem. Da sind die Leute tatsächlich in dieser Welt selbst von Untergang in einigen Staaten durch Überschwemmungen und sonst wie bedroht, aber auch durch Kriege. Sie sind bedroht dadurch, dass sie ausgenutzt, manchmal gar nicht benutzt werden. Warum? Sie sind einfach nicht kapitalistisch benutzbar. Lohnt sich nicht, die auszunutzen. Dann können sie verrecken. Und dann kommt einer daher und sagt, ja, ist gar kein Problem, ich trinke aus Plastikbechern. Und zwar morgen nicht mehr, sondern aus Glas. So, dann habe ich es gelöst. Das geht nicht, das stimmt nicht. Das ist eine Lüge im Verhältnis, so gehe ich die Sache an, so kann ich schon etwas erreichen. Insofern ist es dann auch ein fataler Übergang. Wenn dann gesagt wird, die Politik hat doch die Verantwortung, dann soll sie doch was tun und wir mit ihr. Und zwar deshalb. Der Punkt Verantwortung der Politik speist sich aus einem naheliegenden falschen Gedanken. Man schaut an, hier kommen Wirkungen politischen Geschehens, politischer Entscheidungen raus. Krieg, Elend, Hunger, sonst was. Das gefällt den Leuten nicht, Gott sei Dank. Und dann sagen sie einfach, das kann nicht sein, dann muss die Politik sich geirrt haben. Da muss die Politik irgendwo einen Fehler gemacht haben. Weil, ja, ist doch so schlimm. Was ist eigentlich das für eine Logik? Das ist eine Logik, die nicht überprüft, ob nicht zur Politik, die einen Kapitalismus erfolgreich machen will, die nicht eine Nation kapitalistischer Art zu einer Großmacht machen oder als Großmacht erhalten will, ob zu der Logik einer solchen kapitalistischen Staatsraison das nicht dazugehört, dass man in anderen Ländern sowieso und im eigenen Land auch sehr rücksichtslos mit der Bevölkerung umgeht, weil man es ja als Machtquelle benutzt. Das ist der Punkt. Also, das kann ja nicht sein. Wir müssen es sofort angehen. Wir und die Politik. Wir machen der Politik mal Vorschläge. Wir selber fangen bei uns an. Das bei sich selber anfangen behauptet ja tatsächlich ausgerechnet diejenigen, die hierzulande über keine einzige Produktion bestimmen dürfen, die arbeitslos werden, wenn sie nicht von einem Unternehmer für seinen Produktionszweck gebraucht würden. Die könnten einfach mal die Produktion bestimmen. Und zwar dadurch, dass sie sagen, ab morgen kaufe ich was anderes. Lächerlich. Sie können nur etwas kaufen, was Unternehmer glücklich macht. Sie können nichts über die Produktion bestimmen, weil sie sind die Abhängigen dieser Produktion. Sie sind diejenigen, die, wie gesagt, Mittel in der Lohnarbeit sind und sogar Arbeitslose, wenn sie gerade nicht gebraucht werden. Wenn sie sich dazu entschließen, die Menschen, und sagen, dagegen möchten sie auftreten, haben sie einen anderen Übergang gemacht, als denjenigen zu sagen, was kann ich denn jetzt mal gerade in meiner Freizeit auf der Einkaufsliste ankreuzen. Das ist ein ganz anderer Übergang. Weil dann würde man tatsächlich angehen, die Frage, wofür wird produziert und mit Rücksicht auf was wird produziert, nämlich mit Rücksicht auf uns und auch unsere Lebensgrundlagen. Das wäre aber ein ganz anderer Übergang. Dann müsste man tatsächlich eine Macht brechen, die uns das alles aufzwingt. Und nicht sagen, das mit der Macht ist gar kein Problem, ich mache das einfach.
Wir machen lieber mal einen Vorschlag, wie wir die Macht
bringen. Wir sind mal in einem Krieg.
Machen Sie doch bitte mal einen Vorschlag.
Dann sag mal deinen Satz, los.
Die Unternehmer bestimmen, was produziert wird. Ja. Da weiß man, der Team bestimmt selber, was brauchen wir und das produzieren wir. Und die Unternehmer, die bestimmen das eben nicht mehr länger. Wir brauchen mit Müll, also produzieren wir die. Und Unternehmer, die haben Profitinteressen, die könnten auf Mond aushandeln. Das wäre eine Alternative zu dem, eine konkrete Alternative.
Konkret ist gut. Plädierst du jetzt für die Revolution? Meinetwegen vom Ausgangspunkt Windmühlen, das ist mir wurscht.
Warte mal, lass ihn mal.
Dann ist es mir recht. Ich hoffe, es ist mittlerweile von unserer Seite her deutlich gemacht worden. Dieses Anliegen, sag mir 10 Gebote, die ich ab morgen praktizieren kann, damit aus der Scheiße ein Paradies wird. Dieses Anliegen ist ein bisschen krumm.
Das ist der Realismus.
Deswegen können wir dem Anliegen kein Angebot machen. Das tut ja so, als ob die Realität des Kapitalismus, eines Systems, noch dazu abgesichert durch ein System politischer Gewalt, als ob das mit ein bisschen guten Willen von allen und mit ein bisschen Umschwenken von Nescafé auf Mika-Kaffee auszuhebeln wäre. Nein, das ist es einfach allemal nicht. Deswegen wäre unsere Agenda, wenn du so willst, ne? Unsere 10 Gebote, die gehen ein bisschen anders. Damit können wir nicht dienen zu sagen, ich habe jetzt den Hebel und das Patentrezept des Praktischen in der Hosentasche. Nein, unser Angebot, unser Vorschlag für Politisieren, der geht halt ein bisschen anders. Das erste ist, man muss sich klar machen, worum es auf der Welt wirklich geht. Das zweite ist, man muss sich die eigenen Illusionen über die Vereinbarkeit mit den wirklichen Gesetzen dieser Welt abschminken. Das dritte ist, man muss sich Rechenschaft ablegen über die Gründe dieses Systems und die Weisen seines Funktionierens. Das vierte ist, man muss aus all dem den bestimmten politischen Willen fassen, dass es unter dem Ziel der Abschaffung von diesem Laden einfach nicht getan ist. Dass alles andere sich was vormacht, was darunter hergeht. Dass alles andere eine verkehrte und politisch, naja, mindestens unwirksame und höchstens fatal wirkende, einlullende Affäre ist, die sich davor drückt, sich einzugestehen, dass es unter Kapitalismuskritik halt nicht geht. Und fünftens dann sollte man sich, wenn es geht, vielleicht haben wir da ein paar Angebote heute Abend machen können, sollte man sich fit machen, argumentativ, für die Auseinandersetzung mit den Leuten, die das immer noch anders sehen. Das wäre unsere Agenda. Ne? Wenn wir da genug Leute auf unserer Seite haben, dann kann man, weißt schon, ne?
Also die wollen sich nur auseinandersetzen mit den Leuten, die auf der Gegenseite stehen, aber ändern wollen sie nichts. Das haben sie jetzt
nicht. Ja, ich wollte noch eine kleine Frage zu deiner Frage mit den Anregungen, die du haben willst. Die Frage finde ich sehr merkwürdig, weil du kriegst bei jedem Stromunternehmen eine Liste mit mindestens 20 Aktivitäten, die du morgen machen kannst. Vor 3 Monaten oder 2 Monaten gab es Fernsehdiskussionen mit dem Gabriel. Der hat auch 15 Anregungen gemacht. Ne? Du kannst neue Glühbirnen einschrauben, du kannst im nächsten Urlaub statt mit dem Flieger nach Spanien in Rügen kannst du das machen, an der Nordsee Urlaub machen. Ich könnte dir locker 30, 40 Vorschläge machen, was du morgen machen kannst, wenn du das willst. Ja? Nur. Also das ist, Terenz, das gibt es ja, das wird doch überall gehandelt, diese Vorschläge. Das ist doch mittlerweile die Bewegung, jeder fragt hier in der Republik, was kann er machen und kriegt die Auskünfte. Und das ist eine, das hat überhaupt ein Kritisches an sich übrigens, ja, das macht jeder hin zu Kunst, wenn dir aufgefallen sein. Und was einem noch aufgefallen sein könnte, ist, dass wenn der Gabriel sich hinstellt und sagt, die Bundesrepublik hat jetzt eine Kampagne gestartet, klimamäßig, und legt sich mit den Russen, mit den Chinesen und so weiter an, und es geht um Energiesicherheit, dann bohrt er das große Rad und dann macht er Fernsehdiskussionen und lädt die Leute ein und die dürfen ihn dann fragen, ja und was können wir tun? Also deine Frage, die du an uns stellst, stellt normalerweise dieser Republik der normale Bürger an den Gabriel. Und der kriegt doch die Antwort. Und zwar aus folgendem Grund. Weil der nämlich will, genau unter dieser Kampagne und dafür die Bevölkerung, die deutsche Volk, ja, kann man ruhig abschaffen, das Volk, hinter ihm steht und in dessen bei den imperialistischen Zweck, haben wir vorhin schon was gehört, ja, Energiesicherheit nach außen und so weiter, und dafür die Leute zu mobilisieren, stößt er die Debatten an und rät jedem, was er tun kann in Sachen Energiesparen und sonst wie. Also da gehört die Sache rein. Ne? Und es hat mit der Kritik überhaupt nichts zu tun.
Ja, aber es geht schon jetzt nicht zu sagen, meine Leute, was unser Anliegen, worüber wollen wir aufklären, ja, die Kritik, die wir haben, ist durchaus praktisch. Das hat er nach dem Praktischen gefördert. Nicht, dass es nicht recht hat mit seinen Möglichkeiten, die wir als machen können, bescheuert ist, aber dass man mal sagen kann, da gibt schon einiges zu tun, ist nicht auch progressiv. Was richtig wäre.
Ich wollte mal noch einen kleinen.
Wenn man überhaupt nicht darauf achtet, das ist doch auch, also wenn man darauf achtet, das ist doch dann auch ein fördert doch etwas das Bewusstsein, dass etwas falsch ist. Mit, ich will ja nun nicht gerade sagen, dass es ausreichend wäre. Ich bin ja Ihrer Meinung vielleicht, aber.
Also, das Kleine. Die kleinen Tipps fördern das Bewusstsein, was falsch ist. Die Behauptung, so habe ich vorhin auch den letzten Beitrag nochmal verstanden, geht eigentlich anders. Und zwar so, der kleine Tipp, Plastik macht da unheimlich viel Müll. Ja. Atomkraft ist ziemlich gefährlich. Ja. Die Frage ist, ist eigentlich mit dem Hinweis, Plastik macht viel Müll, was gewonnen? Ist nicht gerade der Punkt des Umweltministers oder der Bild-Zeitung, die sagt, Klimaschutz ist kein Zuschauersport. Packt euch an die eigene Nase. Die Politik gibt euch Aufträge. So und so viel könnt ihr hier machen. Ist das nicht gerade die Art und Weise, wie die Frage, woran liegt das eigentlich, dass hier Atomkraftwerke stehen? Woran liegt das eigentlich, dass in dieser Gesellschaft, sagen wir, mit Plastik und anderem, in der Verbrennung dann in den Umweltbilanzen einiges ausgestoßen wird, was wir einatmen müssen? Ja, das stimmt. An Atomkraft muss ich Anstoß nehmen. Aber wenn ich an Atomkraft Anstoß nehme, ist dann doch immer erst einmal die Frage, ja, und warum stellen die denn eigentlich diese mühsam beherrschte Atombombe zur billigen zur billigen Stromerzeugung hin?
Das ist keine Bombe, sondern ein Kraftwerk. Auch gleich, wenn man so alles durcheinander schmeißt. Das ist wirklich ehrlich. Wenn die Luft fliegt, dann reden die hier nicht mehr weiter, dann sind wir nämlich gemeinsam hin.
Sie wollen mich missverstehen. Mein Hinweis sollte heißen, Atomkraftwerke aufgrund des Prinzips, wie sie betrieben werden, sind schon ziemlich gefährliche Sachen, erinnern nicht zu Unrecht, dann, wenn es zu einem Unfall wie in Tschernobyl zum Beispiel kommt, sehr wohl an die Wirkung einer Atombombe. Das sollte der Hinweis sein. Also diese Art und Weise, auf diese Art und in der Welt, in der wir leben, in Biblis und so weiter, so etwas zu betreiben, das ist die staatliche Entscheidung. In diesem Staat muss unbedingt die Bundesrepublik Deutschland diese Technik beherrschen. Sie hat auch einen Dual Use, wie man so schön sagt, nämlich wir beherrschen damit auch die Technologie zum Bau von atomaren Stoffen anderer Art, die man militärisch benutzen kann. Und wir haben damit eine Quelle von Energie, die wir unbedingt haben wollen. Und das ist ein Konkurrenzvorteil unserer Wirtschaft. Und wir nehmen, und das ist die Entscheidung der Politik, selbstverständlich in Kauf als eine fortschrittliche Macht, die Großmacht unter G8 sein will, dass damit auch die Gefahr gegeben ist, dass so etwas mal hochgeht und nicht mehr beherrschbar ist. Und wenn man sagt, ey, die sind aber interessant in ihrer Kalkulation, in ihrer, sagen wir mal, Risikofreude, dann ist nicht die richtige Überlegung zu sagen, denen sollte ich einfach mal zurufen, wir armen Menschen, wir haben euch da gar nicht zu beauftragt, weil wir kommen da am Ende unter die Räder. Das wissen die. Die haben nämlich eine Kalkulation damit gemacht. Die sagen, das ist in der Kalkulation eine billigen Energieversorgung für Deutschland noch für 20 Jahre drin. Darum müssen die Dinger auch noch 20 Jahre laufen. Darum kann man auch das eine und das andere übertragen darauf. Darum, aus solchen Überlegungen heraus kommt man dann daraus, wie ist eigentlich eine kapitalistische Energiepolitik gestrickt? Mit welchen Risiken plant die bei den Leuten? Und dann ist es nicht der Übergang zu sagen, eigentlich müsste ich denen mal entgegenhalten, baut doch lieber was Nettes. Weil das ist nicht deren Kalkulation. Deren Kalkulation ist eine andere, wenn die sagen, wir entschließen uns in der Bundesrepublik Deutschland eine neue Generation von Kraftwerken aufzulegen und das ist ein Exportschlager. Dann kalkulieren die ganz anders als mit der Frage, könnten die armen Leute verstrahlt werden. Das merkt man schon daran, dass sie sagen, 20 Jahre soll das Ding noch laufen. Also, immer wenn man sich hinstellt und sagt, das ist doch ganz einfach, ich mache es mal gleich morgen und bestelle ich meinen Strom um oder irgend so etwas, dann ist man tatsächlich auf dem falschen Dampfer deshalb, weil man, ein bisschen ist es auch in diesen Aufrufen, etwas probiert. Und zwar, man probiert anstelle der Frage, womit lege ich mich da eigentlich an, der Klärung dieser Frage, einen Realismus an den Tag zu legen. Und der ist eigentlich ein anderes Wort für einen gewissen Opportunismus, nämlich die Frage, was geht hier und jetzt? Da merkt man so viel Schädigungen und fragt, ja, aber hier und jetzt müssten sie nicht sein, da muss man doch anfangen können, die wegzuschaffen. Aber wenn sie systematisch sind, für zufällige Schädigungen, hier liegt ein Stück Dreck rum, ja, das kann ich wegnehmen und in den Papierkorb werfen. Wenn eine kapitalistische Welt die Leute wie Dreck behandelt und die Umwelt auch, da kann ich nicht einfach sagen, Mensch, gucken wir uns mal ein bisschen um, ob wir nicht ein bisschen was wegräumen. Das ist unangemessen. Das ist ein Realismus, der so tut, als ob das gleiche System, wenn wir nur morgen früh uns an die eigene Nase fassen, schon ziemlich gut wäre, nur ohne die schädlichen Wirkungen. Aber wenn sie systematisch dazugehören, dann steht es eben ein bisschen anders. Dann hat man es mit einer anderen Aufgabe, übrigens auch mit anderen Feinden zu tun. Und man merkt es sehr deutlich. Kommen gutgesinnte Menschen daher und sagen, schalt doch mal die Atomkraftwerke ab. Ich will ja nichts weiter. Es kann alles bleiben, wie es ist. Nur diese hässlichen Dinger nicht. Zu was entschließt sich der Staat, der sagt, Sorgen dürft ihr euch machen, einmischen dürft ihr euch nicht. Wenn ihr das macht, dann stelle ich euch vor die Alternative. Entweder ihr haltet euch schön ruhig und sagt, war ja nur ein Vorschlag, war ja nur ein Appell an dich, überleg mal, Staat. Oder aber ich sage, das ist eine Nötigung von Verfassungsorganen und überhaupt eine Störung des Straßenverkehrs und der öffentlichen Ordnung und allen. Und dann zeige ich euch mal, was unsere Polizei kann. Und übrigens auch bei Heiligendamm kann man sehr gut sehen. Da kommen Leute daher, die sagen, wir haben beste Vorschläge. Da kommen jede Menge Fromme und weniger Fromme, aber sehr viele Gutgesinnte. Und sagen, eigentlich wollten wir nur mal wirklich guten Vorschlag machen. Und wie werden sie behandelt? Sehr praktisch. Wenn sie sagen, sie wollen sich doch praktisch einmischen in die Politik. Sie wollen der Politik sagen, das und das und das, das muss ich jetzt machen. Dann wird gesagt, im Vorfeld schon, das ist eine Aufgabe unserer Polizei. Wir sperren weg, was nur geht. Wir ziehen Zäune und sperren sogar ganze Ortschaften weg und sagen, da kommt keiner ran und raus. Wir sagen, diese Einmischung in die Politik behandeln wir, die Politik, als Gewalt, als Gewaltdrohung. Wir stellen mit aller polizeilichen Gewalt Drohungen hin. Wir sagen, wenn ihr hier eine Linie überschreitet, ist das schon eine Gewalttat. Wenn ihr hier hingeht und da eure Parolen ruft und wollt ihr nur Gehör haben, sagen wir, das ist eine Gewalttat. Sie definieren also die ganze Zeit polizeilich sehr praktisch. Wenn ihr diese gute Meinung, und sei sie noch so harmlos, praktisch werden lassen wollt, definieren wir das als Eingriff in unsere Rechte, nämlich wir bestimmen allein. Wir bestimmen allein über diese Frage. Und ihr kriegt die volle Gewalt des Staates zu spüren, bei aller aller guten Meinung, die ihr über uns habt. Selbst daran könnte man merken, mit guten Appellen ist da wenig zu machen.
Aber vielleicht mit der Praxis, dass ein paar Leute die Grenze überschreiten, die wir uns hier wieder so wunderbar und zu wundern vorschreiben.
Also Sie sind wirklich in manchen Hinsichten...
Ja, vergessen wir es. Vergessen wir es einfach.
Wir sollen den Kapitalismus bewundern und uns...
Ja, ich habe ja schon mal gesagt mit
ja, komm, zuerst.
Sei doch nicht so pingelig, Mensch. Quatsch. Man muss manchmal auch dagegen halten. Ich wollte an das Letzte anschließen, was der Andreas angeführt hat. Die deutschen Politiker, angeführt von Frau Angela Merkel, die haben ihrerseits ein Verhältnis zu dem Protest eingenommen. Das finde ich lustig. Ich habe vor einer Stunde ungefähr gesagt, wie diese Aufrufe da auf mich wirken, nämlich leicht schizophren. Sie fangen an mit Zustandsbeschreibungen, wo ich daraus folgern würde, die Leute machen sich nichts vor darüber, dass eine Revolution sein muss. Und dann hören sie auf mit Vorschlägen, gute Werke der Besserung zu tun, und zwar haargenau an die Adresse der zuständigen Gewalthaber. Und das soll auch so sein, das ist kein Missverständnis bei denen. Ne? So, jetzt kommen die zuständigen Gewalthaber daher und sortieren ausdrücklich diesen Protest und sagen, von Merkel bis Schäuble. Also da muss man nicht der Elder Statesman Geisler sein, der im Alter von 77 Jahren noch bei Attac eintritt. Ne? Sondern von Merkel bis Schäuble, sage ich ausdrücklich Schäuble, der Innenminister, der hat ja in der letzten Bild am Sonntag eine einschlägige Stellungnahme abgegeben, wo er sagt, wenn nur viel mehr Geislers bei Attac beitreten täten. Ne? Warum eigentlich, sagt der Schäuble. Er ist auch schon lange der Meinung, die Globalisierung, die hat nicht bloß Chancen, sondern auch Risiken und ist nach der Seite hin quasi ein Auftrag, eine Aufforderung, die Globalisierung politisch zu gestalten. Und in diesem Auftrag, in dieser Aufforderung, die an seine Adresse ergeht, da sieht er sich durchaus verwandt mit den Auffassungen der friedlichen Mehrheit der Gipfelprotestierer. Und da, naja Gott, wie soll ich sagen, einerseits ist es eine Unverschämtheit, wenn der Schäuble so daherkommt, gegenüber einem Menschen, der einen Aufruf anfängt mit alle zwei Sekunden stirbt ein Kind oder irgend so etwas. Ne? Und den Schäuble in die schlechte Gesellschaft der Verursacher dieser Kindstötung da rückt. Das ist die unverschämte Seite dieser Vereinnahmungsstrategie von Regierungsseite. Die will ich nicht verschweigen. Bloß andererseits, hat er denn nicht was getroffen? Natürlich hat er was getroffen. Das ist ja auch schon dadurch verbürgt, dass die Gespräche zwischen den Wortführern von Attac und so weiter und so zu und mindestens der deutschen Entwicklungshilfeministerin, der altbekannten Roten Heidi, die sämtlichste Regierungswechsel überlebt hat in diesem Amt, dass diese Gespräche, die finden tatsächlich statt. Und die Nichtregierungsorganisationen, wie das heutzutage heißt, ne, die sind von der Regierung in mancher Hinsicht auch dahingehend, wie soll ich jetzt sagen, funktionalisiert, instrumentalisiert worden, als sie von der Regierung eingesetzt worden sind, in anderen Ländern nach dem Rechten zu sehen. Also die Konstruktivität dieser Gesinnung, die in der zweiten Hälfte ziemlich viel von dem zurücknimmt, was sie in der ersten Hälfte anprangert. Die Konstruktivität dieser Gesinnung und ihr unbedingter Wille zum Realismus, ich kann auch sagen, ihr unbedingter Wille zum Praktischwerden, etwas zu tun und dann eben das zu tun, der Wille wird von der Regierung durchaus herausgespürt und die Regierung sagt, mit solchen Leuten, konstruktiv gesonnen wie sie sind, können wir was anfangen. Die kommen uns ja fast vor, wie die sind unsere Auftraggeber. Die unterschreiben das, wie ich am Schluss von meiner Vortragshälfte gesagt habe, dass die Übertragung der G8-Konkurrenzaffären in Verantwortung für die Welt, dass das genau zutrifft. Die spüren heraus, dass die Kritik, die bloß der Auftakt dazu ist, zu sagen, die Regierung soll endlich gute Werke tun statt schlechte, das spürt die Regierung heraus, jawohl, mit dieser Gesinnung, da ist etwas anzufangen. Die lässt sich verkaufen, wie auch die Gipfelkritiker beauftragen Angela Merkel zur Weltrettung wegen Klimadingsbums da. So, die andere Abteilung der Demonstranten, oder was weiß ich, wo dieselben vielleicht ein bisschen militant werden oder so, ne? Die wird ins, wie heißt das Sprichwort, die wird ins Kröpfchen getan, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Und geschieden werden sie von oben sehr sachgerecht an der sogenannten Gewaltfrage. Also wenn sie ihre Gesinnung vortragen, mit dem expliziten Zusatz, selbstverständlich gewaltfrei, dann ist das gewaltfrei wie ein Prüfsiegel und am Ende ein Gütesiegel für die Gesinnung. Eine Gesinnung, die von sich selber sagt, da wo man der Staatsgewalt zu nahe treten würde, da ist ihr Wille nach Praxis zu Ende. Oder da hat ihr Wille, praktisch zu sein, genau seine Grenze. Ja. An dem Punkt ist es von oben her ein sehr, sehr genauer Gradmesser, wie man den Protest sortiert. Die Guten ins Töpfchen kriegen diese schleimerischen Lobsprüche und werden vereinnahmt nach der Seite ein zusätzlicher Auftraggeber für die Weltretterin Angela Merkel. Und die anderen, die kriegen an der sogenannten Gewaltfrage dann die volle, vollständige Repressionsgewalt des Staates zu spüren. An dem Punkt, wo dann übrigens kein Inhalt der Gesinnung überhaupt mehr vorkommt, sondern an dem Punkt, ist einer gewaltbereit als Demonstrant oder nicht, da wird von oben geschieden. Und das ist eine glasklare, rechtsstaatlich-demokratische Auskunft darüber, wo die kritische Praxis, wie sie von oben gemeint ist, geduldet wird und manchmal vereinnahmt wird, wo die ihre Grenze zu finden hat. Da, wo jemand sich untersteht, sei es auch bloß symbolisch, mit irgendeinem Knallfrosch oder was, der Staatsgewalt zu bedeuten, er lässt sie nicht praktisch gewähren und nimmt seine Gesinnung auf eine freie Meinung zurück. Wo der Staat so etwas feststellen muss, da ist es mit seiner Toleranz rum, da haut er drauf. Und übrigens nicht, dieser allererste Diskutant, der dann gleich gegangen ist, der meinte, das wäre die neue Qualität eines Polizeistaats. Da kann ich nicht so ganz konform gehen damit. Und zwar nicht etwa, weil ich das Getriebe von Schäubles Polizei irgendwie verharmlosen wollte. Nein, ich bin mehr der Auffassung, Polizeistaat, womit man schon wieder so eine Entartung eines an und für sich brauchbaren, einer an und für sich brauchbaren Sache namhaft gemacht haben will. Polizeistaat ist für jede Sorte Staatswesen und der rechtsstaatlichen Demokratie schon gleich so etwas wie ein weißer Schimmel. Ohne Polizei braucht sich die Marktwirtschaft doch überhaupt gar nicht sehen zu lassen. Und tut sie ja auch nicht. Und diese ganzen vielen Bullen, die sie jetzt in Heiligendamm und drumherum einsetzen, die brauchen sie doch nicht neu zu rekrutieren. Die haben sie doch eh und je schon dastehen. Und wenn sie es ja auch aus verschiedenen Bundesländern zusammenziehen müssen. Die Transportmittel dafür, die haben sie ja noch. Also keine neue Qualität und Polizeistaat, Demokratie ohne Polizei ist überhaupt gar nicht denkbar. Das ist schon wieder so ein Punkt, wo sich so mancher Kritiker Illusion macht. Und wie bescheiden die Kritik von diesen Gipfelgegnern da ausfällt, lässt sich auch auf dem Feld nachvollziehen. Da haben sie diese Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Schwerin oder was das gewesen ist, dass sie bis auf 200 Meter ran dürfen oder irgend so etwas, haben sie dann sofort wieder gelobt und gesagt, jetzt sind sie quasi mit dem Rechtsstaat wieder versöhnt. Ja, so billig ist das dann auch zu haben für die Gesetzgeber von oben. So, und jetzt will ich allerletztes noch sagen, weil mir das die ganze Zeit schon im Kopf rumgeht. Ich möchte gerne eine kleine Antwort geben auf den vorhin gefallenen Vorwurf, wir wären zynisch. Den Vorwurf höre ich nicht zum ersten Mal, da bin ich mal mit mir zu Rate gegangen. Und mein Befund ist, dabei muss es sich um ein Missverständnis handeln. Im Altertum war es üblich, dass der Überbringer einer schlechten Botschaft dafür geköpft worden ist. Also der Bote ist für den schlechten Inhalt der Botschaft verantwortlich gemacht worden. So ähnlich komme ich mir auch immer vor, wenn ich diesen Vorwurf des Zynismus über mich ergehen lassen muss. Ich charakterisiere die praktisch existierenden und oft genug auch in der Ideologie wiederkehrenden Zynismen des Systems und kriege dann zu hören, ja Menschenskinder, du tust ja den armen Opfern auch noch ihre Würde nehmen oder irgend so etwas. Ich mache zum Beispiel darauf aufmerksam, dass der Weltmarkt und die Weltmachtverhältnisse, die die G8 repräsentieren und praktizieren, in ganzen Kontinenten wie Afrika eine elende Heerschar von Hungerleidern hinterlassen haben. Und dann sagt mir so mancher, ja Menschenskinder, du darfst doch den Neger nicht bloß als Hungerleider bezeichnen, sondern der ist doch auch noch ein Mensch oder irgend sowas. Dabei wollte ich dem Neger überhaupt nicht zu nahe getreten sein, sondern ich wollte ganz was anderes gesagt haben. Ich wollte gesagt haben, dieser Mensch in seinem Elend, der ist das Opfer systematisch herbeigeführter Verhältnisse und Interessen. Infolgedessen soll man sich gegen diese Interessen aufstellen. Und da möchte ich dann bitteschön, wenn das wenn die Interessen so schlecht sind, wenn die so zynisch sind, dann möchte ich nicht dafür verantwortlich gemacht werden, für die Botschaft, dass ich probiere aufzudecken, wie schlecht und zynisch die sind und warum. Infolgedessen muss man bitteschön, vielleicht noch ein Versöhnungsangebot, muss man bitteschön auch nicht so tun, dass unsere Kritik an den Gipfelkritikern, wo jetzt hoffentlich ein bisschen rübergekommen ist, wie die gemeint ist und so weiter, muss man bitteschön nicht so tun, als wäre das eine Ehrabschneidung dieser Leute. Da geht es uns ehrlich nicht drum. Auf Ehre ist geschissen in unserer Auffassung. Sondern wenn wir an solche Leute ranreden, oder auch noch wieder an andere, aber meinetwegen jetzt an diese Gipfelkritiker, wenn wir an die ranreden, dann doch nicht, um zu sagen, Mensch, was bist du für ein Liederjan und Dummkopf oder irgend so etwas, sondern ganz im Gegenteil, wir unterstellen die als, ja, das sind doch denkende Menschen, die haben sogar politische Auffassungen im Kopf und wissen viel Material und was weiß ich alles, und die könnten doch von mir für verkehrt erachteten Auffassungen auch lassen. Die könnten doch vernünftige, also politisch stimmende und politisch zuträgliche Auffassungen ergreifen, anstatt ihre verfehlten und politisch schädlichen ewig und drei Tag unter dem Siegel praktisch, aber immerhin praktisch, weiterzumachen. So stehe ich zu diesen Leuten. Wenn ich damit Erfolg habe, ist es mir recht. Wenn ich damit keinen Erfolg habe, naja gut, dann geht man halt wieder auseinander und probiert es bei der nächsten Runde wieder. Aber bitteschön, doch nicht so ein blödes, ehrpusseliges Zeug. Wenn ich wen anderen kritisiere, dann schneide ich ihm die Ehre ab. Das ist umgekehrt doch übrigens auch so. Wenn Sie mich kritisieren, das muss ich ja auch aushalten, oder?
Außerdem, da gibt es doch Institutionen. Also, diejenigen, die sagen, ich mein's gut. Ich will gar nicht so sehr die Politik, sondern mich selber mal kritisieren. Ich will die anderen, meine Mitmenschen, als Egoisten hernehmen. Ich will denen vorwerfen, an euch liegt's und gar nicht an der eingerichteten Welt. Spendet lieber mehr, fasst euch an die eigene Nase. Die Leute, die kriegen von uns Argumente, warum ihnen das nicht gut tut. Aber Ehre und Anerkennung kriegen sie doch vom Papst, vom Bush, von Merkel, von G8, von jedem. Also, da ist doch kein Mangel dran. Im Gegenteil, vielleicht gibt selbst das zu denken. Also, wir haben heute Abend viele Argumente hin und her gewendet. Wer auch nochmal vieles von dem, was nicht gesagt werden konnte, sondern was jetzt nur angedeutet werden konnte, nachlesen möchte, auf der Seite des Gegenstandpunktsverlags www.gegenstand.com gibt es schon mal einen Vorabdruck zu den Kritikern und den Aufrufen. Da kann man wesentlich mehr, als wir heute hier in unserer Diskussion sagen konnten, noch einmal nachlesen und in aller Ruhe vielleicht noch mal prüfen, ob dieses oder jenes Argument einem nicht einleuchtet. Machen wir für heute Abend Schluss.